dass man fertig wäre. Fang mal an. Okay, ich habe letzten Sonntag angefangen über Römer 12, Vers 9, was zu sagen. Da sieht man eigentlich 27 Charaktereigenschaften, die ein Jünger haben sollte. Oder jemand, der Jesus nachfolgt, würde mir jetzt als Jünger bezeichnen bei uns, ne? Und die habe ich einfach nur mal angefangen. Ich glaube, wir sind mit der ersten drei fertig geworden oder vier oder so. Und wir machen heute auch ganz sicher nicht den Rest. Vielleicht irgendwann einmal. Aber die Bitte war, dass es heute nochmal fortführe. Also machen wir es, weil ich bin letztes Mal mit dem, was ich vorbereitet habe, nicht fertig geworden. Genau. Ich würde vielleicht ganz, ganz kurz nur diese drei, das war eigentlich, was wir geschafft haben. Also hier sehen wir drei Eigenschaften. Die Liebe sei ungeheuchelt. Eigenschaft Nummer eins, verabscheut das Böse. Nummer zwei, haltet fest am Guten. Nummer drei. Ich würde es nur ganz, ganz kurz für die, die nicht da waren, ein bisschen wiederholen. Aber der Felix hat es, glaube ich, aufgenommen. Wenn es interessiert, ich kann jetzt nicht eine ganze Stunde nochmal darüber, ne? Oder haben es alle schon gehört? Dann brauche ich es nicht wiederholen. Hä? Du warst anwesend, genau. Ja, genau. Also dann. Genau. Teste, wie beim Mentoring. Für was haben wir das letzte Mal gehabt? Erzähl doch mal, ja. Genau. Genau. Ja. Also ja, ich will nochmal ganz kurz. Das Hauptthema eigentlich von Römer 12 ist, glaube ich, dieses erste Teil, den man sehen, die Liebe sei ungeheuchelt. Also es geht eigentlich um Liebe und eigentlich in dem, was er weiter erzählt, erklärt er das eigentlich nochmal mehr im Detail, ja, was das eigentlich bedeutet, ungeheuchelte Liebe. Weil, was er halt interessant findet, ist, dass die Liebe wird vorausgesetzt. Er sagt, ne, Liebe ist klar, es soll ungeheuchelt sein. Ne? Und wir haben eben ein bisschen darüber gesprochen, ne, wie wenn uns die Bibel etwas ermahnt, Liebe sei ungeheuchelt, dann ist es nicht deswegen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass wir Liebe vorgaukeln, sondern ist deswegen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wir etwas vorspielen. Und eben dieses Ungeheuchelt, haben wir auch gesagt, das bedeutet eigentlich jetzt so vom griechischen Verständnis her, vom Wort her, bedeutet es nicht unbedingt, was wir oft drunter verstehen. Ich sage eine Sache und tue eine andere. Das würde man auch als Heuchelei bezeichnen, ja. Aber es bedeutet eigentlich in dem Zusammenhang viel mehr etwas vorspielen, so tun als ob. Und da warnt uns die Bibel einfach davor, dass wir das nicht tun. Ne? Man hat gesagt, Ananias Sapphira ist ein typisches Beispiel dafür. So tun als ob, großzügiger zu sein, als sie tatsächlich waren. Sie haben was vorgespielt, was sie nicht tatsächlich waren. Und eigentlich die Aussage war da dabei, ne, wenn wir was vorspielen, wenn wir was tun, was wir nicht eigentlich wirklich sind, es tötet eigentlich die Gemeinde. Heuchelei tötet die Gemeinde. Und die noch schlimmere Aussage ist eigentlich die, meine Heuchelei tötet die Gemeinde. Und möchte vielleicht nur ganz kurz nochmal zum Verständnis, ganz, wir haben gesagt, wichtig ist dabei, ne, es gibt natürlich dann auch diesen Punkt, wo manche Leute dann sagen, okay, das ist eine Seite, wir sollen echt sein, wir sollen wahrhaftig sein in unserer Liebe, ist die eine Seite, die andere Seite ist natürlich auch die, es gibt so eine schwache Version vom Christentum, wo dann jemand, ne, einfach voll im Fleisch sich verhält, ne, und sagt, wenigstens bin ich ehrlich. Also der Tank ist 20% voll, aber wenigstens bin ich ehrlich, ne? Also ich bin halt so, ne? Und jeder kriegt es mit, ne? Das ist einfach nur echt fleischlich. Das ist nicht echt, das ist einfach fleischlich. Ja, und ich glaube, der große Unterschied ist einfach das, dass wir erkennen müssen, es ist eine Sache, ob ich vorgebe, etwas zu tun, damit andere das sehen, und genau darum geht's, damit andere sehen, ich gehöre dazu, weil was ist der Druck, ne? Ich komme in eine Gemeinde, ich bin in einer Gemeinde, ja, was ist der Druck dabei? Hey, alle sind jetzt Christen, alle, also muss ich ja mich verhalten wie ein Christ. Also muss ich ja tun wie ein Christ. Also Liebe ist irgendwie angesagt. Also muss ich jetzt da irgendwie liebevoll sein. Ja? Das ist dann, wenn ich so tue, als ob, weil ich dazugehören will, ja, weil ich Teil davon sein will. Aber es gibt natürlich dieses, ne, wo ich mich nicht danach fühle, gerade denjenigen zu lieben, weil er jetzt vielleicht gerade was gesagt hat, was mir nicht so gut getan hat, was auch immer, ja, was die Situation ist. Und ich entscheide mich trotzdem in Liebe zu wandeln. Es heißt, ich handle eben nicht nach meinem Fleisch, sondern ich handle nach dem Geist. Ja. Und eben der Unterschied ist einfach der, das eine ist, das kann zweimal genau gleich aussehen. Aber der eine Unterschied ist der eine macht es nur, um gut auszusehen, der andere macht es, um gut zu sein. Und das ist ein großer Unterschied. Versteht ihr das? Ob ich gut sein will, weil ich Jesus gefallen will, weil ich meinem Nächsten dienen will, weil ich das, die zwei höchsten Gebote erfüllen will, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, meinen Nächsten wie mich selbst. Deswegen entscheide ich mich, gut zu sein, oder will ich einfach nur gut aussehen? Das ist ein Riesenunterschied. Und äußerlich kann das gleich aussehen. Aber innerlich, von der Haltung her, ist ein großer Unterschied. Vielleicht einfach nur nochmal die Ermahnung. Stell dir vor, alles, was bei uns so heuchlerisch abgeht, wäre plötzlich offenbar. Jeder wird sehen, offensichtlich. Nichts wäre verborgen. Ne, wenn wir irgendwie so heilig tun, was auch immer, ja, würde das etwas ändern? Wir müssen uns einfach drüber im Klaren sein. Gott sieht zu jedem Zeitpunkt, was in unserem Herzen abgeht und wie es tatsächlich aussieht. Ihm können wir nichts vormachen. Zweiter Punkt. Genau, genau. Gott gefällig sein. Und das ist eigentlich so die nächsten zwei Punkte. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Verabscheut das Böse. Ich glaube, das beste Beispiel ist, wie eigentlich das Kreuz selber. Denk mal drüber nach, ja, was das Böse bedeutet hat. Wir waren böse. Jesus ist für uns gestorben am Kreuz. Hat er so ein bisschen Strafe bekommen? Hat er ein bisschen gelitten? Nee, er hat unsere Strafe getragen am Kreuz. Und ich habe die Frage gestellt letztes Mal, ne? Wir sollen das Böse verabschauen. Ich habe die Frage gestellt, ich stelle sie nochmal für die, die es nicht gehört haben. Denkt mal darüber nach. Glaubt ihr, dass Hölle eine Überreaktion von Gott ist? Ich meine, wir wissen die Antwort. Wir wissen, natürlich ist es keine Überreaktion. Aber weißt du, was das bedeutet? Wenn Hölle keine Überreaktion von Gott ist, dann ist deine Sünde nicht nur so, pff, das ist das, was du verdient hast. Darum geht's. Wir verabscheuen oftmals das Böse. Wir sehen es auf der Straße immer ganz deutlich. Oh, die haben ja keinerlei Sündenerkenntnis, die haben ja gar nichts. Wie sieht es denn bei uns selber aus? Wie sieht es mit unserer Sündenerkennung aus? Haben wir noch, verabscheuen wir noch das Böse? Sehen wir unser Falschtun als wirklich falsch? Oder ist es halt, ne? Ich denke oft, ne, wenn wir sagen, ja, Jesus ist für die Sünden der Welt am Kreuz gestorben. Ja? Wie sieht es mit deiner Sünde aus? Hätte ihn das auch alles gekostet? Nur wegen deiner Sünde? Was haben wir verdient? Ohne Jesus. Hölle. Glaubst du, dass du durch ein bisschen Gnade errettet worden bist oder durch viel Gnade? Ich glaube, es hat viel Gnade gebraucht, um uns zu erretten. Jeden einzelnen von uns. Und die dritte Frage, die wir gestellt haben, hast du aufgehört, da in deinem Leben Sünde zu verabschauen? Bist du tolerant geworden, nicht nur in der Predigt, sondern in deiner Predigt, sondern auch in deinem Leben? Das ist immer auch eine wichtige Frage. Dann, wir sollen am Guten festhalten. Das Bild, das wir da bekommen im Griechischen, einfach das, dass du was umklammerst wie eine Person und du lässt nicht mehr los. Du hältst es fest, koste es, was es wolle. Und ich glaube, das hat zu tun mit diesem Verabscheuen des Böse und gleichzeitig an dem Guten festhalten. Man muss es so dermaßen festhalten, weil das Gute hat eine Tendenz, von uns wegzugehen. Wir tendieren leider sehr stark in diese Richtung. Deswegen ermahnt uns die Bibel auch, dass wir das Gute festhalten sollen. Wir kennen das alle am Anfang. Ich werde nachher noch ein bisschen mehr darüber vielleicht sagen. Wir sind wie Fische, die gegen den Strom springen. Ja, wir schwimmen eben nicht mit dem Strom, sondern wir schwimmen gegen den Strom. Und das kann irgendwann ermüdend werden. Das kann irgendwann mal zu Kompromissen führen. Das kann irgendwann mal hart sein. Und ich kann euch eins versprechen, haben wir letztes Mal auch gesagt, wenn du wirklich das Böse verabscheust und wirklich am Guten festhältst, wirst du garantiert unter hundertprozentiger Sicherheit von dem einen oder anderen Bruder und Schwester, vielleicht nicht unbedingt von der Welt, als gesetzlich dargestellt werden. 100 pro. Ich vielleicht das nochmal kurz erwähnen. Ne? Christen sagen manchmal solche ganz schlauen Sprüche, das hörst du manchmal auch in Predigten, ne? So Sachen wie, wo jemand sagt, also Christen sollten dafür bekannt sein, wofür sie sind, nicht wogegen sie sind. Klingt unheimlich gut, rutscht irgendwie runter wie Öl und klingt sogar noch zunächst mal logisch. Aber ganz ehrlich, unbiblischer kann es nicht sein. Eine blödere Aussage, eine unbiblischere Aussage gibt es gar nicht. Wir sollten nur dafür bekannt sein, was gut ist, für das, was wir glauben, für das, was richtig ist und nicht dafür, wogegen wir sind. Dann lies mal bitte schön, was die Propheten, wie die gepredigt haben. Lies, was Jesus gesagt hat. Lies, was die Apostel gesagt haben. Was Unbiblisches gibt es gar nicht. In anderen Worten, wisst ihr, was jemand, der so predigt, gerade zu dir gesagt hat, verabscheue nicht das Böse. Halte am Guten fest, aber verabscheue nicht das Böse. Und ich glaube, da ist eine Riesengefahr drin, gerade heutzutage mit modernen Predigen, mit modernen Dingen. Wir hören manchmal Sachen, es rutscht rein, ah ja, es klingt auch noch gut. Nee, es ist eben falsche Lehre, es ist nicht gut, es ist schlecht. Ja, aber es sitzt irgendwo drin. Nee, wir sollen auch das Böse, es ist unser Auftrag, was falsch ist. Die Wahrheit muss gepredigt werden. Die Wahrheit macht Menschen frei. Nicht nur am Guten festhalten, das andere gehört genauso dazu. Aber eben, wenn es euch mehr interessiert. Ja, nee, es geht jetzt um Sünde. In dem Zusammenhang geht es wirklich um Sünde. Also jemand in Sünde leben, ne, wo man dann einfach nur so Schwamm drüber, ja, nicht drüber reden. Also wir reden nicht über Sünde, ist es mehr in dem Zusammenhang gemeint. Natürlich auf der Straße, es macht null Sinn, genau wie der Conny gesagt hat, da irgendwie jetzt gegen die Katholiken anfangen zu schießen, ne. Einfach da die Wahrheit predigen. Das ist richtig. Und wenn er halbwegs bei Verstand ist, dann merkt er automatisch, indem du die Wahrheit sagst, oh, da läuft aber bei uns einiges schief. Das merkt er von alleine, indem du die Wahrheit sagst. Ja. In dem Moment tust du eigentlich auch schon das Böse irgendwo angreifen, nur indem du die Wahrheit sagst. Ja. Aber es geht jetzt ganz insbesondere, oder ging es mir eigentlich darum, und es ist eine ganz klare Ermahnung in der Bibel und das siehst du im Wort, wir werden später noch ein paar Sachen anschauen, du siehst es so deutlich, wie Jesus gepredigt hat. Hör dir die Bergpredigt an, da waren Unbekehrte da. Hör dir Sachen an, wie er über Sünde redet, wie er über Dinge redet, ne, wie Paulus gepredigt hat, wie Jesus gepredigt hat, wie die Propheten gepredigt haben, was die gesagt haben. Ne. Also es ist nicht nur eben, gerade solche Themen, wie wir hatten es am Mittwoch darüber, ne? Homosexualität und so, sind wir einfach ruhig, sitzen wir da und sagen wir nichts. Oder sagen wir auch, und nicht in einer verurteilten Art und Weise, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, für die Wahrheit einzustehen. Wir können Sachen in Liebe sagen und wir müssen nicht nur da sitzen und einfach, weil ich glaube, das bewirkt auch was, ganz ehrlich. Wenn wir im Geschäft sind und plötzlich fangen sie an, über Homosexualität zu reden oder was weiß ich, oder Gender, jeder kann sein Geschlecht selber aussuchen oder irgend so ein Zeug, ne? Und die wissen genau, du bist Christ und du sagst kein Wort dazu, dann ist das auch eine Aussage. Ob dir das gefällt oder nicht. Aber das sagt auch was aus. Und es bleibt auch hängen bei den Leuten irgendwo. Aber wenn sie mal eine andere Meinung hören, auch wenn es zunächst mal schwierig ist und sie ist noch gut argumentiert und sie macht Sinn und es bringt die Leute zum Nachdenken, ich glaube, das ist manchmal schon angesagt. Nochmal, in Liebe, nicht in Vorwurf, was seid denn ihr für Komische und so, darum geht es nicht. Okay, dann machen wir jetzt weiter. Sind wir bei Römer 12, Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Also vielleicht nochmal kurz, ne? Ist eigentlich interessant zu sehen, ne? Die Verse, kannst du mal zurückgehen auf 9, kurz. Eben, Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse und haltet fest am Guten. Ich glaube, das ist, ne, das höchste Gebot, das ist das höchste Gebot, das wir haben können. Liebe den Herrn, dein Gott, mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Und ich glaube, das sehen wir hier. Die Liebe soll ungeheuchelt sein, sagt Paulus hier. Und dann sagt er, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Das ist, wie wir Gott lieben. Und jetzt in Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Ich glaube, da geht es nicht vorübergehend, da geht es darum, wie wir einander lieben sollen. Ja? Also unserem Bruder und unsere Schwester. Ja? Ich kann kein Griechisch, ne? Aber wer von euch kennt das griechische Wort für Bruderliebe? Die meisten von euch kennen das bestimmt, habt ihr schon mal gehört. Fast, fast, fast. Philadelphia. Kennt die Stadt? Stadt der Bruderliebe, ne? Genau. Genau. Und die Idee dabei ist eigentlich so vom Griechischen her, dass wir wirklich ein Herz gegeneinander haben. Dass wir uns nicht gegeneinander verschließen. Selbst wenn dein Bruder oder deine Schwester einen Fehler macht. Dass wir wirklich ein weiches Herz zueinander haben. Und ich möchte ein bisschen vor allem auf den zweiten Punkt eingehen. In Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Ist eigentlich, finde ich, so krass gegensätzlich zu dem, was wir in der Welt erleben oder wie es eigentlich in der Welt abläuft. Die Welt versucht eher, sich übereinander zu erheben. In Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend ist nicht unbedingt das Prinzip der Welt. Aber das ist genau unsere biblische Berufung, den anderen höher zu achten als uns selbst. Das beste Beispiel ist Jesus. Jesus hat sich selbst erniedrigt, um uns zu erheben und damit wir wieder Ehre bekommen, dass wir wieder in den Stand zurückversetzt werden, den wir mal hatten mit Gott. Manche Übersetzungen sagen, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung oder Ehre zu erweisen. Also für diesen zweiten Teil des Verses. Ich finde es eigentlich sehr gut, ne? Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung oder Ehre zu erweisen. Meistens ist es aber so, ich gebe dir Ehre, die mir zusteht. Also die Idee ist eigentlich die, ich gebe dir mehr Ehre, als dir zusteht. Mir ist wichtiger, dass du geehrt wirst, als ich selber. Ist aber in der Regel nicht so unser Motto. Unser Motto ist genau das Gegenteil, ne? Ich gebe dir Ehre, wenn du mich ehrst. Wir haben so diese 50-50-Regel. Ich mache für dich, wenn du für mich. Oder? So läuft es in der Regel ab. Ja. Ist aber völlig unbiblisch, gell? Überlegt euch mal, Gott hätte es so gemacht. Wir hätten alle keine Chance. Wir wären alle verloren, bis in alle Ewigkeit, wenn Jesus so gedacht hätte, wenn der Vater so gedacht hätte, ne? Wenn ihr mir, dann ich euch. Wir hätten keine Chance. Leute zu respektieren, auch wenn sie uns respektlos behandeln, ist nicht gerade unsere Stärke. Ne? Also meine nicht. Aber das ist die Berufung in der Schrift. Das ist eigentlich, was wir tun sollen. Und ich möchte eine vierte Frage, ich habe eben letztes Mal diese Fragen, wir haben schon drei davon gehabt. Und es ist nicht, dass ich zu jedem Punkt eine Frage habe, zu manchen Punkten habe ich mehrere Fragen, zu anderen nur eine. Aber das ist vielleicht doch was, was wir am Ende, falls es noch kleinere Gruppen gibt, auch drüber ein bisschen nachdenken können. Ich möchte euch mal eine Frage stellen und ich werde eine kurze Pause machen. Denkt einfach mal darüber nach. Beantwortet die mal für euch so im Stillen. Sind die Menschen, von denen du wirklich eine hohe Meinung hast, Also die Menschen, die du wirklich respektierst und denen du eigentlich innerlich Ehre gibst, sind es Menschen, die du gut kennst? Denk mal kurz darüber nach. Also wen in deinem Herzen sagst du, das ist jemand, zu dem schaue ich auf, dem würde ich Ehre gegeben. Und dann stell dir die Frage, kenne ich den? Wirklich. Sobald wir Leute enger kennen, hören wir auf, sie zu ehren. Weil, ne, kennt es alle, wir kommen in eine neue Gemeinde, wir lernen neue Brüder und Schwestern kennen. Irgendwie sind die alle wunderbar. Dann lernen wir sie näher kennen und unsere Meinung fängt an zu sinken. Eigentlich ist es traurig. Ja. Also ich kenne jemanden, wo ich einfach ganz extrem, also die Person, ja, jedes Mal, ne, jemand Neues kennengelernt, dermaßen geschwärmt von der Person, hochgehoben über alles, ne, aber es war so klar, es war für mich klar, jetzt warten wir mal 2 Wochen, warten wir mal ein bisschen, bis du die kennst. Und genauso war es. Auf einmal waren die gleiche Person, die nachher, also da war der Vater, da war Jesus und gerade nebendran war die Person, ne, war plötzlich, also der Teufel und seine Dämonen und die waren alle eins, ne. Also dermaßen ein Ding innert kürzester Zeit. Aber wir müssen uns über eins im Klaren sein. Wenn wir Leute näher kennenlernen, auch die, zu denen du jetzt, ne, Torben oder weißt du, wer auch immer, ja, auch die, zu denen wir aufschauen, wenn wir sie näher kennenlernen werden würden, würden wir die eine oder andere Charakterschwäche feststellen. Bedeutet jetzt, dass der in unserem Respekt fallen sollte, eben in Ehrerbietung einander, einer dem anderen vorübergehen, vorangehen, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung und Ehre zu erweisen. Eben, wenn es dazu führt, dass wir nur Leute respektieren, die wir nicht gut kennen, dann ist es schlecht. Kannst du göttlichen Respekt und Ehre dem Menschen erweisen, den du am nächsten bist? Oder wenn wir jetzt irgendeinen Namen raushauen, der Fritz, dann kommt schon die Liste mit in deinem Kopf. Das stimmt nicht bei dem, das stimmt nicht bei dem, das ist nicht okay, das ist nicht okay, das ist nicht okay. Ich habe jetzt mal extra Namen, ne? Von niemand von uns. Genau. Wenn du an Menschen denkst, die du näher kennst, löst es in dir sofort eine ganze Kritikliste aus? Und wisst ihr, ich finde, am krassesten ist doch eigentlich, nimm die Ehe. Ja. Ist doch eigentlich schrecklich, wenn das einzige Mal, wo die Ehefrau ein Kompliment bekommt, dann ist, schöne Haare, gut gekocht, was auch immer, wenn ein Fremder im Haus ist. Und das einzige Mal, wo über den Witz vom Ehemann gelacht wird, ist, wenn ein Fremder da ist, während die Frau die Augen rollt. Da ist irgendwas falsch gelaufen. Ja. Genau, sind wir wieder bei der Heuchelei. Es hängt eben alles miteinander zusammen. Ich glaube, ein gutes Prinzip ist einfach das, niemand sollte die Menschen, die ich liebe, mehr schätzen als ich. Oder? Niemand sollte ihre Gaben und die wunderbaren Dinge, die in ihnen stecken, schneller erkennen und schneller sehen als ich. Und wie schnell haben wir das verloren? Am Anfang, ne? Frisch verliebt, Scheuklappen, alles wunderbar. Und irgendwann auf einmal alles schlecht. Ist immer noch der gleiche Mensch, ist immer noch die gleiche Person. Und die Wahrscheinlichkeit ist sogar, dass die Person hoffentlich doch, vor allem wenn sie Jesus nachfolgt und jünger sein will, sogar gewachsen ist. Nicht rückwärts marschiert ist, sondern vorwärts marschiert ist. Ja. Genau. Aber das Problem ist leider oftmals, ne, eben, sag mir mal Kritikpunkte über deinen Ehepartner, ne, da sprudelst, ne, sag mir gute Sachen. Ja, da ist schon irgendwo noch was rum, aber da muss ich jetzt doch schon intensiver nachdenken, ne? Aber Kreditpunkte, das wäre dann oftmals, und das geht leider sehr, sehr schnell, und das sollte nicht so sein, ne? Selbst wenn wir berechtigte Punkte zur Kritik haben, sollten wir unsere Brüder und Schwestern Ehre erweisen. Das ist, was die Bibel sagt, weil Christus uns in gleicher Art und Weise ehrt. Auf Leben unter Geschwistern. Und ne, in der Regel ist ja gerade in deiner Ehe, haben wir ja hoffentlich mit auch mit Geschwistern zu tun. Ne? Und auch dort sowieso, ne, die Bibel ermahnt uns. Ne? Also insbesondere ist es natürlich geschrieben jetzt hier an Geschwister, aber ich glaube, es ist schon im Prinzip, das wir generell auch sehen. Wir sollten auch Menschen da draußen ehren. Und ich glaube, das hat auch wieder zu tun mit dem, was Conny vorhin gesagt hat, ne? In der Evangelisation. Was ist die Haltung, mit der ich auf die Person zugehe? Wir sollen das Böse verabscheuen, ja, aber doch nicht die Person. Doch nicht, ich sehe zwar, der macht böse Dinge, der ist jetzt schwul, das ist ein schwules Paar, okay, aber mit was für einer Haltung gehe ich auf die los? Ja, ich glaube, das ist entscheidend. Ja, genau, also na, das, und das bringt auch wirklich, das bringt in der Regel keine, also es wird keine Frucht bringen. Und zumindest mal bei Gott bringt es keine Punkte. Ja. Gott gefällt es nicht. Vers, Römer 12, Vers 11. Ich sag mal, was ich geschrieben habe, gefällt mir ein kleines bisschen besser. Im Eifer lasst nicht nach. Hier heißt im Fleiß nicht säumig. Also im Eifer lasst nicht nach. Ich glaube, das verstehen wir ein bisschen einfacher. Seid brennend im Geist. Also brennend im Geist. Dient dem Herrn. Dem Herrn dienend. Also ich glaube, ich habe. Elberfelder, also im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Ich glaube, worum es hier eigentlich geht, ist um allgemein jemanden, der im Dienst ist. Frage: Bist du im Dienst? Jeder, Amen, Amen. Jeder von uns ist alle Zeit im Dienst. Ne? Nicht nur der berühmte Pastor, der am Sonntag predigt, wenn er predigt, ne, sondern wir sind ein Königtum von Priestern, sagt das Neue Testament. Ja. Und ein Priester war jemand, der war im vollzeitlichen Dienst, 24 Stunden am Tag. Ja. Und wir sind ein Königtum des Priesters, das heißt, es gilt für uns alle Zeit, egal was du machst. Ob du in der Schule, in der Ehe, im Beruf, in der Familie, in Bekanntschaften, in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, nicht nur auf der Straße, sondern egal wo du bist im Dienst. Und ich glaube, wir dienen eigentlich auf zwei Arten. Einmal Dienst am Herrn. Immer die, ich glaube, man sieht diese zwei höchsten Gebote, die siehst du immer durch die ganze Bibel durch. Den Herrn, dein Gott, lieben mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit allem Verstand, unser erstes Gebot, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und es ist Dienst an der anderen Person. Ja. Wenn, egal, ob ich jetzt einfach nur an meiner Arbeit bin, ich glaube, wir müssen uns dessen bewusst sein oder mehr bewusst sein wieder. Mir ist es so vollkommen klar geworden, ne, dass ich eigentlich mir klar ist, ich diene dem Herrn mit dem, was ich jetzt da mache. Ich kann, wo habe ich vielleicht eine Chance, was zu sagen, muss nicht immer sein, aber ich kann auch durch mein Verhalten dem Herrn dienen, indem ich liebevoll bin, indem ich gütig bin, indem ich barmherzig bin, indem ich, ja, all diese Eigenschaften, die wir haben sollten als Christen, indem ich das einfach zeige. Es sind nicht immer nur Worte, es sind auch unsere Handlungen. Ne? Und damit kann ich sowohl dem Herrn dienen, als auch der Person, die ich diene. Und ich finde es halt immer wieder spannend, wenn man es auf das runterbrechen, ne, wo wir am meisten dienen können, ist einfach direkt in unserer Familie. Einmal deine Familie zu Hause, aber auch den Leib, den wir hier haben. Oder habe ich wirklich dieses dienende Herz? Kolosser 3,17. Und alles, was ihr tut, in Wort oder im Werk, kannst du es, wenn du willst, schnell vorne hinschmeißen, Gisela. Kolosser 3,17. Sehr gut. Sehr gut, Rolf. Ja. Ja. Also sonst, ich lese es schnell. Kolosser 3,17. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Also egal, was wir tun. Ob ich Ehemann bin, ob ich Vater bin, ob ich predige in der Gemeinde, auf der Straße das Evangelium predige, ob ich einfach nur bei meiner Arbeit bin. Ich diene dem Herrn und wir müssen uns dessen, glaube ich, wirklich bewusst sein. Ja. 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 Im Eifer, also wieder Römer 12, 11. Römer 12, 11. Im Eifer lasst nicht nach. Also wir sollen im Eifer nicht nachlassen. Die Idee ist einfach die, dass wir immer unser Bestes für den Herrn tun. Wir wissen es alle. Wir laufen keinen 100-Meter-Sprint, wir laufen einen Marathon. Und ich glaube, wir haben es schon mit der Ehe eigentlich schon ein bisschen davon gehabt. Am Anfang, wenn du wirklich von Neuem frisch wiedergeboren bist und du hast eine echte Wiedergeburt erlebt, du bist hoch motiviert. Ist so. Haben wir alle erlebt. Ja? Und so ist es beim Marathon, glaube ich, auch. Da kann jetzt Kerstin und Herbert wieder eher mitsprechen. Ne? Aber am Anfang bist du noch mega motiviert. Ne? Aber irgendwann kommt dann so dieses der Punkt, wo eigentlich lag jetzt, gell? Eigentlich, ne, du siehst den Anfang schon nicht mehr, du siehst aber auch kein Ziel und du bist irgendwo so zwischendrin und es ist eigentlich nur mega langweilig, mega mühsam, mega überhaupt alles. Und da ist so die Gefahr groß, dass dein Ja, okay. Genau, wenn du gut trainiert bist, ja. Das ist richtig, ja. Die Frage ist, sind wir immer so gut trainiert, ne? Oder lässt unser Fleiß irgendwann mal nach? Ja, ist der Tank voll oder ist er mittlerweile leer? Ich habe nur, wenn ich zurückdenke, am Anfang, wo wir auf die Straße gegangen sind, ich weiß nicht, war immer eigentlich mega motiviert, mega erwartet, dass irgendwelche Sachen passiert, ne? Und ich habe auch gemerkt, wie das einfach extrem nachgelassen hat. Und auch noch viel mehr Eifer. Ich war viel mehr unterwegs. Ich habe viel mehr getan auf der Straße als jetzt. Gut, na, sagen, es sind ein bisschen andere Sachen noch dazu gekommen, aber egal. Die Motivation war eine andere. Der Fleiß war ein anderer. Und irgendwann lassen solche Sachen dann mit der Zeit auch mal nach. Und hier ist eine Frage, nochmal kurz für euch zum Überlegen. Hast du in deinem Dienst, also sprechen wir mal konkret über Gebetsleben, Bibellesen, Jünger machen, Ehe, Freundschaften, immer noch den gleichen Eifer wie am Anfang? Gleichen Eifer wie am Anfang? Denk mal drüber nach. Bist du immer noch, hey, jetzt will ich voll durchstarten, das will ich durchziehen, das will ich jetzt richtig, richtig gut machen? Oder bist du langsam müde geworden? Noch eine Frage. Und die finde ich noch viel spannender. Würde jetzt jemand anderes in dein Leben kommen und dich einfach ersetzen? Egal was, nimm deine Ehe, nimm deine Rolle in der Gemeinde, nimm was immer, Evangelisation, Jünger machen, egal was du willst. Würde einfach jemand anderes jetzt in dein Leben kommen und dich ersetzen? Würde derjenige es besser machen als du? Und ich rede nicht davon von Fähigkeit. Ne? Nur weil er neu ist, ne? Also jetzt insbesondere jemand neu würde kommen, würde er es besser machen. Ich rede davon, würde es besser machen in seiner Hingabe, in seinem Eifer, in seiner Ausdauer, würde er mehr Fleiß und mehr Energie an den Tag legen, würde er dich beschämen. Gebe ich wirklich immer noch mein Bestes? Gebe ich Vollgas? Oder hat mein Eifer irgendwo nachgelassen? Und das bringt uns so zum nächsten Punkt, ne? Sei brennend im Geist. Ich glaube, die gehören ja irgendwie dann zusammen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht die Riesenoffenbarung, was die Bibel sagen will. Also wenn ihr was Schlaues dazu wisst, zu brennen im Geist sein. Du siehst diese Formulierung nur an einer anderen Stelle, und zwar in Apostelgeschichte 18,25. Da ist auch die Rede von jemand, der brennend im Geist ist, und zwar von Apollos. Da steht, dieser war im Weg des Herrn unterwiesen, also der Apollos, und brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Also er war voll Eifer. Aber er war nicht nur voll Eifer. Paulus redet auch mal von, ich war eifrig früher. Er war eifrig in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Es heißt, dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist. Also er war eifrig im Geist. Brennend im Geist. Und ich weiß nicht wirklich, was genau mit dem gemeint ist. Ja. Ein Vorschlag wäre vielleicht der, was es bedeutet, dieses brennend im Geist zu sein. Ein Vorschlag wäre vielleicht der, was wir eigentlich in einer negativen Art und Weise in Offenbarung 2, 1 bis 7 lesen. Offenbarung 2. 2, 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Da haben wir wieder diesen Punkt auch, ne, mit Böse. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren, hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Also ich kann euch nicht sicher sagen, ich weiß nicht, eben vielleicht habt ihr eine schlaue Idee, was dieses Brennen im Geist ist, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es mit unserer ersten Liebe zu tun hat, mit diesem eben. Auch ne, offensichtlich hat die Gemeinde in Ephesus im Eifer nicht irgendwo auf ein Stück weit nicht nachgelassen und trotzdem sagt, ihr habt die erste Liebe verlassen und dann redet er wieder von Werken, tut die ersten Werke wieder, obwohl er sie vorher eigentlich lobt für viele Werke, die sie tun und die sie gut tun. Ich kenne deine Werke und da, ich finde es gut, aber da ist einfach was mit unserer ersten Liebe, wenn wir die haben. Und das ist, glaube ich, was, wo wir so Gefahr laufen, dass ich so schnell, oder schnell, aber dass ich es halt langsam, aber sicher verflüchtigt. Ja. Und da wollen wir echt aufpassen, dass es nicht passiert.
Seiner Liebe und auch will, dass die das erleben können, sondern man macht es halt, weil man weiß, es ist richtig. Und dann ist die Liebe, ja, dann ist halt die Haltung vielleicht dahinter.
Ja. Genau, also es kann an der Haltung liegen, es kann aber auch eben, dass wir langsam aber sicher, ne, mehr in die, zu sehr in die Werke verfallen und zu wenig in den Herrn suchen. Die Identität vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, ne? Und wir nur, wobei ich wollte eben da jetzt mit euch gerade noch mal ein bisschen drüber reden, weil der dritte Punkt ist dann also wir sollen, ich sag's noch mal von der Elberfelder her, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Also da ist, die Böden, ne? Die Böden, also Verfolgung, ne? Da kommt Verfolgung, du bist begeistert, du redest über Jesus, du tust es und du denkst, das muss doch jetzt jeder komplett auch so sehen wie du und dann ist es nicht so. Und wir sagen, ja, okay. Und genau. Ist so. Genau. Wenn Jesus wiederkommt, wird er Glauben finden, oder? Allein nimm Gebet, oder? Glaube ich wirklich, dass, wenn ich jetzt bete, dass Gott, der Allmächtige, der Himmel und Erde geschaffen hat, der mich geschaffen hat, der alle Menschen geschaffen hat, dass er jetzt gerade mir zuhört, dass er interessiert ist an dem, was ich da jetzt sage. Und dass er das sogar, wenn ich gemäß seinem Willen bete, beantwortet. Vielleicht nicht in der Schnelligkeit, wie ich es gerne hätte oder wie auch immer, aber dass er hört, dass er interessiert ist. Und ich glaube, das macht ja schon einen Unterschied. Schon allein, wenn ich mit diesem Bewusstsein bete, bete ich wahrscheinlich schon anders, wie wenn, jetzt ist wieder Gebet angesagt, ne? Jeder, ne? Jetzt machen wir mal die Runde, jeder sagt was, okay, jetzt sage ich auch irgendwie was. Nochmal nicht, dass es falsch ist oder so, aber wirklich das Bewusstsein dahinter, dieses Also, ja, schon ist wirklich super, was ihr sagt. Die Gefahr ist ja genau die. Jetzt nehmen wir mal was Banales, ne, wie, sagen wir mal, Predigtdienst. Ja. Je mehr du das machst, umso erfahrener wirst du, umso besser kannst du das irgendwann. Es gibt Leute, die können sehr, sehr gut reden, die haben keinen Heiligen Geist, die haben kein gar nichts, aber denen kannst du stundenlang zuhören, weil die haben das einfach drauf. Das sind gute Kommunikatoren. Ja? Und du kannst es auch ein Stück weit lernen. Ja? Und am Anfang vielleicht noch, ne? Gott, hilf mir, ich muss am Sonntag was sagen, gell? Oder ich muss beten, oder Gott, hilf mir, gell? Hilf mir, ich brauche dich. Ja? Irgendwann, das wird schon. Ich kann das, ich schaffe das. Und das kannst du nehmen für auf die Straße gehen, was auch immer. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo dieses Feuer oder dieses, weil du hast irgendwann das Gefühl, ja, okay, ich weiß ja jetzt, wie es läuft, ich weiß, was ich sage, ich weiß, wie ich reagiere, ich weiß, es ist ja alles gut, wenn wir diese Sachen drauf haben, wenn wir reagieren können, wenn wir gut sind. Wir sollen auch wachsen, wir sollen dem Herrn gut dienen, ne? Musikinstrumente, auch da werden wir ermutigt, ne? Spielt gut und so. Alles ist richtig, alles ist gut. Aber es ist auch diese große Gefahr, ne? Wie Rolf sagt, dass du irgendwann meinst, ja irgendwann kann es ja eigentlich, ich brauche ja Gott gar nicht mehr dafür. Ja? Und dann bin ich zwar fleißig, aber nicht mehr, wie es von Apollos heißt, dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist. Wir sind fleißig, aber nicht mehr brennend im Geist. Wir machen es eigentlich, aber ohne den Geist Gottes. Ohne auf seine Hilfe angewiesen zu sein, ohne auf sein, wir machen es halt nur noch. Wir funktionieren irgendwie noch. Und das ist eben, was man auf jeden Fall vermeiden wollen, wo wir halt auf gar keinen Fall enden wollen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Hat noch jemand gerade was Wichtiges dazu? Ohne Austreibe, gell? Weil das ist eine Sache, die wissen wir, das können wir definitiv nicht aus eigener Kraft, gell? Ein allerletzter Punkt und ich würde vielleicht euch bitten, ich würde das gerade noch, weiß nicht, 10 Minuten oder so, dass ihr mich gerade mal kurz das versucht irgendwie selber und dann könnt ihr gerne eure Kommentare dazu abgeben. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere nicht begeistert ist von dem, was ich jetzt sage. Das ist auch okay und wenn er sagt, das ist völlig unbiblisch, dann dürft ihr gleich reingrätschen, gar kein Problem, aber bitte mit einer Bibelstelle. Aber ansonsten können wir gerne am Ende drüber diskutieren, aber nicht, vielleicht, wenn das okay ist mit euch. Ich möchte euch erst wieder eine Frage stellen, weil der letzte Punkt ist dem Herrn dienend. Und dieser Punkt dem Herrn dienend, in der Elberfelder steht sogar, dient dem Herrn, also als Befehl. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es im Griechischen ist, ob es ein Befehl ist, ich weiß nicht, ob man es überhaupt erkennen kann. Da heißt dem Herrn dienend, im Elberfelder sagt, dient dem Herrn. Also es ist unsere Aufgabe. Frage an euch. Dienst am Herrn ist eine ehrenvolle, ist eine wunderbare Sache. Würden wir alle mit drüber einstimmen. Siehst du das auch so? Oder ist es für dich nur noch eine Last geworden? Empfindest du den Dienst am Herrn, Jünger zu sein, selber Jünger machen, als Druck? Als Druck. Ja, ich möchte ganz klar, ganz kurz einen Schritt zurückgehen nochmal. Ich möchte nochmal über Gnade reden, so ein kleines bisschen ein Fundament legen. Ja. Wir wissen alle, Epheser 2 kommt in der Regel, wenn du von Gnade redest, ne? Weil da ist immer dieser große Kampf. Und wenn ich jetzt gerade von Druck spreche, ne, dann geht es jetzt darum, Werke, nein, ja, wie, was muss man tun, was muss man nicht tun, was ist überhaupt, und ist alles Druck und ist alles nur Gnade. Und das ist so ein bisschen die Frage, auf die ich gerade raus will. Ja? Epheser 2 kommt dann in der Regel, ne, wenn es um Errettung geht, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Epheser 2, Vers 8. Und kannst gerade 9 und 10 gerade noch mit drauf. Also, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die er vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Okay. Frage: Was ist Gnade? Definition von Gnade. Es ist ganz unverdienste Gunst. Es heißt, du bekommst etwas, was du nicht verdient hast, ist die klare Definition von Gnade. Also ein Beispiel für Gnade wäre jetzt zum Beispiel, stell dir vor, dein Nachbar kommt, und ich sage es mal ganz krass, das ist der Nachbar, den du überhaupt nicht leiden kannst, den du voll schrecklich findest und den du eigentlich überall schlecht machst, weil du den für den vollen Vollpfosten hältst. Ja? Und du redest eigentlich nur schlecht von dem, du findest den nicht gut, und der Nachbar, der kommt plötzlich zu dir rüber und der sagt, ja, hier sind die Schlüssel für meinen nagelneuen Mercedes, ich schenke dir das Auto. Und ist genau das Auto, auf das du auch immer neidisch warst, ne, das du eigentlich selber gerne haben hättest. Ne, und jetzt kommt er und bietet dir das Auto an, ne, oder schenkt dir das Auto. Das ist ein Beispiel von Gnade. Du hast absolut gar nichts dafür getan, es zu verdienen. Du kriegst es einfach so geschenkt. Das ist eigentlich, was Gott mit uns getan hat. Ja. Wir waren seine Feinde, und als wir seine Feinde waren, hat er in seiner Liebe uns trotzdem etwas gegeben. Dass es auch ganz klar ist, was nicht Gnade ist. Nicht Gnade ist zum Beispiel, wenn du bei deinem Arbeitgeber, ne, du machst einen super Job, du haust voll rein, du arbeitest den ganzen Monat hart, ne, und am Ende vom Monat kriegst du deinen Lob, und dann kommt dein Chef zu dir und sagt zu dir, hey, du hast es so toll gemacht, ich verdoppel deinen Lohn diesen Monat. Das ist zwar großzügig, aber es ist nicht Gnade. Warum ist es nicht Gnade? Weil du hast etwas dafür getan. Du hast dich angestrengt. Du hast etwas getan. Das ist wichtig. Das können viele nicht unterscheiden. Gnade ist, du hast es nicht verdient. Du bekommst es trotzdem. Nochmal zurück zu einem Vers. Was zu Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glaube. Was hat euch gerettet? Laut dem Vers, was steht da? Durch Glauben. Ihr seid durch Glauben gerettet, nicht durch Gnade. Was ist jetzt das Bild hier? Ich glaube genau, das ist der Punkt, wo wir Riesenmissverständnisse immer wieder haben. Was hat euch rettet? Genau. Der Glaube rettet nicht notwendigerweise die Gnade. Hier steht nicht, wir sind gerettet ausschließlich durch Gnade. Hier steht, wir sind gerettet aus Gnade durch Glauben. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Hier steht nicht, wir sind nur durch Gnade gerettet. Und was du immer wieder hörst, ist, die Gnade hat uns gerettet. Nein, wir stehen gerettet aus Gnade durch Glauben. Das, Freunde, ist ein Unterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Es ist, ganz genau, es ist eben kein Automatismus. Und es ist auch nicht bedingungslos. Ja. Zurück zu dem Beispiel mit dem Auto. Ja. Stell dir vor, eben der Nachbar, der kommt, den du nicht leiden kannst, und er schenkt dir dieses Auto. Ja. Und er sagt zu dir, Also hier sind die Schlüssel für das Auto. Du kannst das Auto jetzt haben. Ja. Ist es Gnade? Ja. Hast es du verdient? Nein. Absolut Gnade. Musst du jetzt etwas tun? Wenn keiner hast, ja? Wir nehmen an, du hast einen Führerschein. Du musst den Schlüssel nehmen. Und du musst mit dem Auto losfahren. Weil du könntest jetzt auch sagen, Moment mal. Der will mich doch jetzt nur verarschen, oder? Ich nehme jetzt den Schlüssel, fahre mit dem Auto weg und der ruft die Polizei und sagt, ich habe das Auto geklaut. Könnte ein Gedanke von dir sein. Und es ist tatsächlich so, ne, du musst dieses Geschenk annehmen. Wie nehmen wir, was rettet uns, Cheryl hat es vorher schon gesagt, was rettet uns? Der Glaube. Wie werden wir gerettet? Durch Buße, Taufe und Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Was uns rettet, ist der Glaube. Wie wir gerettet werden, sagt die Bibel ganz klar, ist durch Buße, Taufe, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja? Also es gibt ein Was und es gibt ein Wie. Was ist das Was jetzt in unserer Geschichte? Das Was ist zu glauben, dass derjenige, der Nachbar, den ich eigentlich nicht leiden kann, es tatsächlich gut mit mir meint und tatsächlich diesen Glauben zu haben, der meint es jetzt ernst und ich nehme dieses Geschenk an. Das wäre der Glaube. Das Wie wäre, ich nehme die Schlüssel, mach den Ding und fahre in das Auto von seiner Garage in meine Garage. Das wäre das Wie. Ich muss ja noch was tun, oder? Nur das zu glauben alleine hilft auch nicht. Und wir wissen ganz genau, die Bibel sagt uns immer wieder, ne, dein Glaube zeigt sich an deinen Werken, an dem, was du tust. Es ist nicht der Glaube allein. Ja? Genau. Tschüss. Versteht ihr das? Das ist extrem wichtig, dass wir das erkennen, weil wir immer wieder verwirrt wären, wenn dann Leute kommen, alles nur Gnade. Nein, es ist eben nicht nur Gnade. Es gibt den Teil, den Gott tut und es gibt den Teil, den wir Menschen machen. Ansonsten wären alle Menschen errettet. Ich habe es selber schon gesagt. Ja. Dann möchte ich jetzt einmal mal auf den Punkt kurz eingehen. Ne? Wir hören immer wieder, Druck ist niemals von Gott. Also wenn es Druck auslöst, wenn es irgendwie, dann ist es nicht von Gott. Das ist ehrlich gesagt was, was mich immer wieder einfach irritiert. Ist es wirklich biblisch? Ich möchte einfach nur mal ein paar Bibelstellen vorlesen. Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ist das jetzt Druck? Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Ist das jetzt Druck? Aber das löst bei mir Druck aus. Schalksknecht. Die Geschichte kennt ihr alle, ne? Brauchst du es nicht erzählen. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ein jeder von euch nicht seinem Bruder von Herzen vergibt. Ist es jetzt Druck? Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Druck? Was die Propheten gepredigt haben. Wenn er nicht Umkehr tut und Buße, Nineve wird zerstört werden. Ne? Was immer? Druck? Ganz krass, ne? Jesus? Und wenn deine rechte Hand jetzt zum Anstoß zur Sünde ist, so hau sie ab und wirf sie von dir. Dann ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Druck? Die meisten Menschen auf der Straße würden sagen, was macht denn ihr da eigentlich? Ihr setzt mir vor, oder ihr droht mit der Hölle. Geht's noch? Wie kann man denn sowas machen? Ist das Druck? Ist es eine Aussage, setz mich nicht unter Druck? Diese Aussage, setz mich nicht unter Druck, ist so ein total Rundumschlag oder kann so als Waffe missbraucht werden, so quasi, verlang ja nichts von mir. Und es ist einfach nicht was, was ich in der Bibel sehe. Nicht was, was ich in der Nachfolge. Nicht mal, ich werde nicht mal errettet, ohne dass ich bestimmte Dinge gehe, glaube, tue. Oder ist es ein Angebot? Gott macht uns ein Angebot. Aber die meisten sagen, das ist Druck. Und mit Druck ist eben, das ist genau der Punkt, den ich machen will. Mit Druck kann man einfach nur sagen, ne? Und manchmal, wie war es am Anfang, ne? Wir, Last Reformation, wir haben angefangen zu sagen, hey Leute, kommt doch mit auf die Straße, Druck, 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 hör auf, mich unter Druck zu setzen und Druck, Druck, Druck. Nee, ich habe doch nur ein Angebot gemacht, ich gehe mit dir mit. Komm, komm, du kannst einfach nur laufen und zusehen und. Nee, ich will nicht Druck und Druck und es ist alles Druck und es ist alles Druck. Ich glaube, wir müssen mit dem Druck ein bisschen vorsichtig sein. Einfach, weil... Es ist, und nochmal, was mir auch wichtig ist, es ist ein Unterschied zwischen Manipulation und einem positiven Einladung, Angebot. Nenn's Druck wegen mir. Jeder gute Trainer, jeder Lehrer weiß, ohne eine positive Motivation geht nichts. Wenn du darauf wartest, dass die von alleine losrennen oder ihre Runden drehen, ne, als Trainer, damit sie fit sind fürs Spiel. Pff, nee. Also, aber es kommt doch immer mit einer Verheißung. Es kommt immer, genau wie du gesagt hast, es kommt mit der Verheißung. Wenn du dann, aber dieses wenn du dann kommt, ist, kann Druck auslösen. Und ich wollte einfach nur eben, dass wir da einfach ein bisschen vorsichtig sind. Wir kommen einfach nicht drum rum. Gott tut seinen Teil, wir tun unseren Teil. Er erwartet Dinge von uns. Und ja, das kann anstrengend sein, ja, das kann Druck, aber dieses, manchmal, ne, mir sagen manchmal so diese schlaue Sprüche, ne, wenn es von Gott ist, dann löst es keinen Druck aus. Ehrlich jetzt, wo bitte steht es im Wort? Wo findest du irgendwas in dieser Art und Weise im Wort? Und hätte Jesus nichts dazu gesagt? Hätte er sie einfach weitermachen lassen? Nee, nee. Das haben wir vorher auch gesagt, das kann durchaus sein, dass man da viele Fehler gemacht hat, ne? Oder auch ich. Aber es geht ja, was man vorhin gesagt hat, die Liebe in Wahrheit sagen. Und die Liebe in Wahrheit ist jemand, der die Wahrheit nicht nachfolgen wird, wird bei ihm Druck auslösen. Das müssen wir uns einfach drüber im Klaren sein. Wenn wir können die Liebe noch so sehr. Und du kannst immer als Entschuldigung bringen, es war nicht in Liebe genug. Oder es war nicht das genug, einfach weil ich es nicht will. Ja? Das erleben wir auf der Straße immer wieder. Ich kann jemand argumentativ an die Wand klatschen, ne? Dass es Gott gibt und ich kann ihn an den Punkt geben, ne? wo ich ihn sage, ne? Wenn es Gott gäbe, würdest du ihm nachfolgen. Wenn Jesus, wenn das Christentum die Wahrheit würde, würdest du ihm nachfolgen. Und weißt du, was die meisten sagen? Nein, würde ich nicht, weil ich es nicht will. Es geht nicht darum, ne, ob ich das einsehe oder nicht einsehe. Nein, ich will es einfach nicht. Ja. Und dann kannst du natürlich alles andere vorschieben. Ja, ich fühle mich unter Druck oder ich bin damit nicht, es war nicht in Liebe genug. Das war nicht, nochmal, ich sage nicht, dass es nicht so war, dass man Sachen hätte besser machen können. Genau. Also, genau. Ja. Aber eben, es wird, ne, es wird. Die Wahrheit, die Pharisäer, egal, es wird Druck auslösen. Ne? Du wirst es bei jemand, der nicht will oder der sich nicht ändern will oder der nicht umkehren will oder der nicht nachfolgen will, löst es Druck aus, löst es Spannung aus. Also ich würde sagen, Manipulation ist, wenn ich jemanden zu etwas bringen will, was er eigentlich gar nicht selber will und es dient meinem Zweck. Es ist für mich. Ist es Manipulation, wenn ich jemanden quasi unter Druck setze, Gott mehr zu lieben, Gott mehr nachzufolgen, also Gott zu dienen, Bist du in einem, ist es dann auch Manipulation? Oder ist es jemanden ermutigen, jemanden ermahnen, was die Bibel sagt? Ne? Nochmal, die Art und Weise, auch immer entscheidend, ne? Ermahnung in Verbindung mit Trost, in Erfindung mit Auferbauung. Ich brauche nicht nur kommen mit dem Hammer, ne, und sagen, falsch, 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 ich kann noch was Auferbauendes. Dann kommt die Ermahnung und dann kommt noch der Trost, ne, hinterher. Also ich kann, wie die Art und Weise, ganz klar. Das Evangelium ist ja eine gute Botschaft. Ne? Die gute Botschaft macht aber Sinn, wenn du die schlechte Botschaft auferstehst. Sonst macht sie keinen Sinn. Wenn du jemanden, das war ja damals, was wir auch versucht haben, klar zu machen, ne? Wenn du jemanden nur sagst, Gott liebt dich und Gott ist für dich. Wieso soll der umkehren? Und von was soll er umkehren? Und Gott liebt dich bedingungslos. Also ist doch alles gut. Ich kann genau so weiterleben wie bisher. Warum soll ich umkehren? Warum soll ich Buße tun? Und von was? Gott liebt mich bedingungslos. Dann komme ich sowieso im Himmel an, weil er liebt, er hat keine Bedingungen. Und das war ein Punkt, wo wir ganz klar gesagt haben, das ist ein falsches Evangelium, wenn du so predigst. Natürlich liebt Gott, aber liebt nicht bedingungslos, sonst gäbe es keine Hölle. Wenn er bedingungslos lieben würde, gäbe es keine Hölle. Also einen anderen Ansatz suchen. Wir können in Liebe sagen, weil, wie hat Gott seine Liebe bewiesen? Obwohl er zornig ist, obwohl er wütend ist auf unsere Sünde, stirbt er für uns. Das ist Liebe. Wenn wir das Beispiel vom Nachbar wieder nehmen, ne? Stell dir vor, da ist dieser Nachbar, der dir nur Böses tut, der nur schlecht über dich redet, der bei jeder Gelegenheit deine Autoreifen durchsticht, dein was weiß ich was, der einfach nur schlecht will, ne? Der in dein Haus reingeschlichen ist, dein Essen vergiftet hat, damit du stirbst und so. Also der will dir nur schlecht. Jetzt macht man mega, mega schlecht. Ja? Und der kommt ins Gefängnis oder hat eine Riesenstrafe oder sonst was und du sagst, weil ich dich liebe, also ich bin zwar zornig auf dich, ich bin nicht einverstanden mit allem, was du machst, aber ich beweise meine Liebe darin, dass ich für dich in den Knast gehe. Das ist, was Gott getan hat in Jesus. Er war nicht amüsiert über unsere Sünde. Er ist nicht im Himmel und hat Liebesgedanken. Das ist ganz klar das Bild, das du im Wort siehst. Er war zornig. Lies, wie viel die Bibel über den Zorn Gottes zu sagen hat, über unsere Sünde. Aber obwohl er zornig ist, obwohl er wütend ist, gibt er sein Leben für uns. Und darin hat er seine Liebe bewiesen. Und das ist eine Botschaft, die hörst du einfach nicht. Die predigt keiner so. Und das ist eine Botschaft, die, wenn es einer verstanden hat, zur Umkehr, zur echter Umkehr und zur echter Buße führt. Ansonsten ist es eine Botschaft von einem Wohlstandsevangelium. Jesus liebt dich, er hat einen guten Plan für dein Leben, er will dich segnen. Oh, er will mich segnen. Sowieso Sachen nicht will. Ja, den Jesus, den lade ich gerne in mein Herz ein. Dem folge ich gerne nach. Weder Umkehr, noch Buße, noch sonst was. Darüber haben wir ganz klar gesprochen und das hat vielen nicht gepasst. Muss jetzt leider halt auch sagen. Aber es ist nun mal die Wahrheit. Mir hat es auch nicht geschmeckt am Anfang. Ich musste auch umdenken, ich musste auch anders. Ne? Aber es ist wichtig, wie wir das Evangelium predigen. In Liebe, ja. Dass Gott Liebe ist, ja. Und Gott liebt die Menschen auch. Das ist jetzt nicht komplett falsch, das zu sagen, aber zu sagen, er liebt sie bedingungslos, ist falsch. Weil, warum soll ich umkehren? Wenn er mich bedingungslos liebt, bitteschön, warum soll ich irgendwas an meinem Leben ändern? Dann sage ich noch, schön, danke, das tut mir jetzt richtig gut. Irgendwie hatte ich eigentlich ein schlechtes Gewissen. Der Heilige Geist war eigentlich am Wirken, hat versucht, die Menschen zu überführen von ihrer Sünde. Irgendwie habe ich mich nicht so gut, aber du sagst mir gerade, Gott liebt mich bedingungslos. Oh, super, jetzt geht es mir viel besser, danke. Und viel, viel.